Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass so viele Leute gekommen sind, trotz der frühen Stunde. Mein Vortrag ist quasi eine Fortsetzung von dem, den ich letztes Jahr gehalten habe, wo ich so ganz grob die Grundlagen von Datenschutz erklärt habe aus Sicht der Systemadministratoren. Ich werde ein bisschen was davon wiederholen, werde da dann allerdings auf ein paar, sagen wir mal, Kleinigkeiten eingehen, die ich für wichtig halte. Und werde dann die Neuerungen des Bundesdatenschutzgesetzes ein bisschen erklären, wie sie seit letztem September aktiv sind. Wer ich selber bin, Hanno Wagner, arbeite in Stuttgart. Das RINZ, meinen Spitznamen, schreibe ich immer bei den Sachen dazu, die ich privat halte. Also wenn ich beruflich Vorträge halte, ist mein Spitzname nicht dabei. Bei meinen Privatgeschichten schreibe ich es immer dazu, damit die Sachen auch gut unterschieden werden können. Das heißt, das ist jetzt quasi für mich eine Privatveranstaltung. Ich denke, dass ich relativ viel Ahnung vom Thema Datenschutz habe, weil ich seit drei Jahren betrieblicher Datenschutzbeauftragter bin in der Firma, in der ich arbeite. Das ist ein mittlerer Konzern mit einigen Tochtergesellschaften, was durchaus rein rechtlich interessante Aspekte hat, als dass jede einzelne Firma zum Beispiel ihren eigenen Datenschutzbeauftragten braucht. Das kann zwar eine Person sein, aber die muss extra von jeder Firma quasi beauftragt werden. Das heißt, nicht der Konzerndatenschutzbeauftragte ist automatisch für alle Tochterfirmen zuständig, sondern das müssen die alles selber machen. Mit dem Thema Datenschutz und Privatsphäre beschäftige ich mich schon seit über 10 Jahren. Einfach durch CCC, FITUG und andere Initiativen, die es gibt, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene. Und mein Ziel für die nächsten 3 Jahre, zumindest in der Firma, ist es, die Mitarbeiter für dieses Thema zu sensibilisieren. Und zwar gerade nicht die IT-Mitarbeiter, die wissen zumindest, worum es meistens geht, sondern auch um alle anderen. Das heißt, die Firmen, die Mitarbeiter, sagen wir mal, im Finanzwesen, die Mitarbeiter, die irgendwie mit Personal zu tun haben, weil gerade die ja auch sehr viele personenbezogene Daten haben. Ein bisschen zum Inhalt des Vortrages selber. Ich will erstmal noch quasi einen kleinen Review machen vom letzten Jahr. Warum wir? Warum müssen wir dafür sorgen, dass die Daten sicher sind? Und warum müssen wir mit darauf achten, dass die Daten besonders geschützt werden? Dann möchte ich versuchen, eine Informationsklassifizierung zu machen. Warum, komme ich später drauf. Dann möchte ich darauf eingehen, dass es im Gesetz die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen gibt, was diese bedeuten und wie sie zu beachten sind. Und als letztes dann die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes angehen, wie sie seit September 2009 aktiv geworden sind. Sprich, noch in der letzten Legislaturperiode wurden die verabschiedet und dann halt quasi aktiviert. Warum gerade Administratoren? Wir sind die Leute, die im Endeffekt alle Daten kriegen. In welcher Form wir sie kriegen, ist völlig egal, aber wir haben letztendlich die gesamten Rohdaten, können reinschauen, können gucken, können sehen, was da drin steht, können sie eventuell sogar verknüpfen, wenn wir das wollen. Und zwar unabhängig von den Applikationen, die damit arbeiten. Wir kommen auf Dateiebene, auf Datenbankebene drauf. Das heißt, wir können ganz andere Sachen machen, als eventuell geplant ist oder mit den Daten gedacht ist. Die Anwender, denen ist meistens nicht klar, was sie da sammeln oder wie viele Daten sie haben. Da müssen wir ein bisschen die Augen drauf haben. Es sind nicht nur die Anwender, es sind oft auch Projekte, die irgendwann entstehen in Firmen. Es gibt immer mal Projekte und die wollen immer Daten haben und die wollen immer Daten sammeln. Und wir müssen dann da quasi ein Auge mit drauf haben, zu gucken, welche Daten werden da gesammelt, wie viele. Macht es Sinn, diese zu sammeln? Werden sie eventuell doppelt gepflegt? Werden zu viele oder zu wenig Daten mit eingenommen? Und besonders bei personenbezogenen Daten müssen wir im Zweifelsfall nachfragen, ob das richtig ist, dass sie alle gesammelt werden, gespeichert werden, eventuell auch Statistiken gemacht werden. Letztendlich müssen wir auch eventuell den Projektleitern gegenüber unbequeme Fragen stellen, wie lange sollen die Daten gespeichert werden? Wann sollen sie gelöscht werden? Wie werden sie gelöscht? Einerseits, weil wir natürlich wieder Plattenplatz haben wollen. Wir müssen ja irgendwo neue Daten speichern können. Andererseits, um sicherzustellen, dass die Daten, wenn sie nicht mehr benutzt werden, auch wirklich gelöscht werden. Bei Firmen, die Auftragsdatenverarbeitung machen, das heißt, sie kriegen Daten von einer anderen Firma, verarbeiten sie weiter und geben dann die Ergebnisse zurück, muss auch sehr darauf geachtet werden, dass die Daten nur für diesen einen Zweck benutzt werden. Das heißt, dass es nicht Nebenzwecke gibt oder zufällig haben wir mal mehr Statistiken gemacht oder so. Das darf einfach nicht passieren. Da wir letztendlich an die gesamten Quelldaten rankommen, müssen wir da ein bisschen die Augen drauf haben. Was ich mal als Begriff mit reingenommen habe, ist der sogenannte Datenverantwortliche. Das ist derjenige, der die Daten in Auftrag gibt, dass sie erhoben werden, dass sie gespeichert werden und verarbeitet werden. Letztendlich ist es dessen Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles mit dem Datenschutz übereinstimmt. Meistens haben diese Leute keine Ahnung von Datenschutz. Oder sind zu faul, sich darum zu kümmern. Das erlebe ich durchaus hin und wieder. Dass die zwar sagen, ja, wir haben zwar personenbezogene Daten, aber alles andere interessiert uns nicht. Da müssen wir im Zweifelsfall dann doch zumindest mal drauf pochen und sagen, hier, du musst da zumindest mal gucken, was für Daten hast du da, sind die personenbezogen und wie verarbeitest du sie dann? Und wie ich vorhin schon ein bisschen sagte, wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Daten gesichert werden, dass sie gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder dass sie archiviert werden. Wir sind die Ausführenden letztendlich. Das heißt, wir müssen im Zweifelsfall schauen, ist das, was dort von mir gerade verlangt wird, auch wirklich rechtens? Ist es sinnvoll? Und dürfen wir das überhaupt? Letztendlich, wir sollten wissen, was wir dürfen und was wir tun müssen. Zum Beispiel ist Löschen von Daten nicht eine reine Zweckmaßnahme, wie wir brauchen mehr Plattenplatz, deswegen löschen wir. Sondern gerade im Datenschutz wird gesagt, wenn der Zweck, für den die Daten gesammelt wurden, nicht mehr vorhanden ist, müssen die Daten gelöscht werden. Das heißt, letztendlich müssen auch wir darauf achten, dass wenn sagen wir mal, das Projekt beendet ist oder die Auswertung vorbei ist, dass die Daten wirklich verschwinden und nicht, sagen wir mal, dem Fachbereich dann nochmal zur Verfügung stehen, um neue Statistiken zu machen. Weil dafür wurden die Daten nicht gesammelt. Es gibt immer eine Zweckbindung von Daten. Um jetzt Daten, sagen wir mal, sammeln zu dürfen, gibt es laut dem Bundesdatenschutzgesetz einen sogenannten Erlaubnisvorbehalt. Generell dürfen personenbezogene Daten nicht gesammelt werden, außer man hat gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel Sozialgesetzbuch. Man hat ein Vertragsverhältnis mit der Person, deren Daten man sammelt. Das kann ein Mitarbeiter sein. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass Amazon sagt, wir wollen dir Sachen verschicken. Dann müssen wir deine Adresse haben und verarbeiten. Das wird über ein Vertragsverhältnis gelöst. Öffentliche Quellen wie Telefonbuch sind Daten, die durchaus gesammelt werden dürfen, weil sie sind schon öffentlich, in dem Fall nicht besonders schützenswert. Man kann eine Abwägung treffen. Ist mein Interesse, die Daten zu sammeln, höher als das Interesse des Betroffenen, dass die Daten nicht gesammelt werden? Da muss man sich schon eine ganz gute Begründung für ausdenken. Oder, und das ist die schwächste Möglichkeit, wenn man Daten sammeln darf, man nimmt eine sogenannte Einwilligung. Bei einer Einwilligung erklärt man dem Menschen, welche Daten man sammelt, warum man sie sammelt und lässt sich von ihm explizit unterschreiben, dass dieses erlaubt wird. Nachteil bei einer Einwilligung ist, sie kann jederzeit zurückgezogen werden für die Zukunft. Das heißt, wenn ich irgendwann in 2 Jahren beschließe, ich möchte nicht mehr, dass jemand meine Daten benutzt, die er durch eine Einwilligung bekommen hat, muss er diese unverzüglich löschen. Und zwar auch für die Zukunft. Er kann sie nicht weiter verwenden. Was für die Leute, die Daten sammeln, eher, schwierig ist, weil das heißt, sie müssen letztendlich den gesamten Datenbestand dann immer zurückfahren auf einen bestimmten Stand, die Daten löschen und wieder nach vorne fahren. Und das ist Aufwand. Das will keiner machen. Das sind die gesetzlichen Möglichkeiten, Daten überhaupt zu sammeln. Und jetzt geht es eher darum, wie viel sind diese Daten wert? Also welchen Wert haben diese personenbezogenen Daten, die gesammelt werden? Nicht in Euro oder so, sondern im Kontext, in dem sie gesammelt werden. Dafür habe ich mal versucht, eine Klassifizierung zu machen. Die eine ist, welchen Wert haben die Daten an sich? Das ist einfach, da frage ich das Bundesdatenschutzgesetz und kriege dort eine Definition. Und dann habe ich versucht, diese Daten nicht nur zu sehen, welche Daten gesammelt werden, sondern welche Daten sonst noch gesammelt werden, in welchem Umfeld. Das heißt, sowas wie IP-Adressen zum Beispiel. Komme ich gleich auch zu ein paar Beispielen. Die Definition vom Bundesdatenschutzgesetz ist relativ einfach. Man hat einfache Daten, Name, Vorname, Telefonnummer. Man hat sogenannte Persönlichkeitsdaten, die ein bisschen den Lebensstil aufzeigen können von Personen. Das kann das Einkommen sein, das kann das Einkaufsverhalten sein, das kann halt sagen, es beschreibt ein wenig, wie eine Person lebt, wovon es lebt, welchen Luxus es sich leistet und Ähnliches. Und das Höchste, was schützenswert ist, laut Bundesdatenschutzgesetz, sind die sogenannten sensiblen Daten. Das sind medizinische Daten zum Beispiel, die Religion, die politische Meinung, also zum Beispiel Parteizugehörigkeit, wenn da jemand drin ist. Diese Daten gelten als besonders schützenswert, weil sie, wenn sie bekannt sind, durchaus sagen wir mal, als Druckmittel verwendet werden können gegen einzelne Personen. Ein Arbeitgeber ist zum Beispiel durchaus immer daran interessiert, irgendwelche medizinischen Daten über seine Mitarbeiter zu haben. Wenn er jemanden hat, der ein Rückenleiden hat, kann es durchaus sein, dass es den Wert des Mitarbeiters zum Beispiel mindert, weil der kann ja in 10 Jahren ausfallen. Deswegen gelten diese Daten als besonders schützenswert, weil es den Arbeitgeber nichts angeht, welche Krankheiten man hat oder welcher Partei man angehört. Das muss man ja niemandem auf die Nase binden. Da geht es jetzt nur um die Daten selber, um die gesammelt werden. Was ich jetzt versucht habe, oder was jetzt noch dazu kommen muss, ist eine Kontextbetrachtung. Das hat der Gesetzgeber selber noch nicht gemacht, aber interessanterweise das Bundesverfassungsgericht, weil es in der Begründung zur Vorratsdatenspeicherung unter anderem gesagt hat, dass die Vorratsdatenspeicherung an sich in Ordnung ist, solange keine anderen Daten zusätzlich gesammelt werden. Also sie haben sehr deutlich unterschieden zwischen den Daten, die jetzt gesammelt werden, und dem, was zusätzlich irgendwo gesammelt werden kann. Also rein nach dem Bundesverfassungsgericht könnte man sagen, ihr dürft speichern, aber dann nichts anderes mehr. Zum Beispiel keine Fahndungsgeschichten oder so. Diesen Gedankengang hat, glaube ich, der Gesetzgeber noch nicht ganz verstanden oder zumindest noch nicht angefangen, das Ganze umzusetzen und eventuell Grenzen irgendwo zu setzen und einen Kontext. Und deswegen habe ich das mal ein bisschen versucht, indem ich gesagt habe, sind die Daten kritisch oder unkritisch in bestimmten Kontexten? Ich will jetzt mal ein paar Beispiele bringen. Unkritische Daten sind in dem Fall unkritisch anzusehen, wenn es eine zwingende Voraussetzung gibt, diese zu sammeln, wie zum Beispiel gesetzliche Grundlage oder Vertragsverhältnis. Ich muss, wenn mir Amazon irgendwas schicken will, müssen die meine Adresse haben, also ist es eine zwingende Notwendigkeit, dass sie meine Adressdaten haben. In dem Fall ist es ein unkritisches Datum, sie brauchen es einfach. Sonst kann der gesamte Versand nicht funktionieren. Man kann da jetzt eine Postfachadresse angeben, aber irgendwas müssen sie haben. Bei gesetzlicher Grundlage ist es sowieso, der Gesetzgeber bestimmt, die Daten müssen gesammelt werden. Dann gibt es dafür gar kein Wenn und Aber, sondern dann wird einfach gesammelt. Unkritisch heißt in dem Fall, das Sammeln oder das Speichern an sich ist unkritisch. Nicht der Wert der Daten selber, sondern das Sammeln an sich. Notwendige Daten sind Daten, die zwar personenbezogen sind, je nachdem, wie weit man die sammelt, sind sie dann auch, sagen wir mal, nur einfach oder auch komplexer, die aber für einen betrieblichen Ablauf zum Beispiel sehr wichtig sind. Wenn man sagt, man muss eine Revision haben von bestimmten Vorgängen, die in der Firma ablaufen, dann kann es zum Beispiel notwendig sein, dass man die Logins mitspeichert von den Administratoren, die auf den Maschinen arbeiten. Dann ist das zwar ein personenbezogenes Datum, weil jeder Administrator hat sein eigenes Login, aber es ist notwendig, weil im Zweifelsfall nachvollzogen werden können muss, wer auf welcher Maschine wann gearbeitet hat. Da kann man dann diskutieren, wie lange sollen die Daten gespeichert werden, aber normalerweise sieht jeder Systemadministrator ein, dass so etwas gespeichert werden muss. Gerade bei produktiven Systemen ist es sinnvoll, zumindest zu gucken, wer war auf welcher Maschine man drauf. Und gerade wenn eine Revision ansteht, bei Finanzdienstleistern ist sowas wirklich regelmäßig, dann wollen die sowas auch sehen. Und es ist völlig egal, was gemacht wurde, einfach nur eine Möglichkeit zu sehen, da war jemand. Und zwar der eine Admin. Dann gibt es, da ist mir das Wort noch nicht so wirklich gelungen, die Abwägung. Ist es für den Betrieb oder ist das Informationsbedürfnis des Betriebes höher als das Schutzbedürfnis des Betroffenen? Das ist eine interessante Diskussion, weil da jeder Fachbereich denkt, dass er natürlich alles sammeln muss. Und der Datenschützer sagt, nein, darfst du nicht. Das ist das, wo es am meisten Diskussionen gibt. Weil zum Beispiel, wenn Privatnutzung in Firmen erlaubt ist, darf sowas wie die IP-Adresse in Proxylog-Files gar nicht auftauchen, weil eine potenzielle private Nutzung des Webservers gerade möglich ist. Privatnutzung bedeutet aber laut Gesetz, dass diese anonym erfolgen muss, dass keiner gucken darf, was ich mache, während ich gerade privat surfe. Das heißt, im Logfile dürfte gar nicht stehen, welche Webseiten ich gerade angeschaut habe. Nun haben wir aber natürlich als Systemadministratoren irgendwann die Pflicht, auch zu gucken, wofür wird unsere Internetleitung benutzt oder welche macht unser Proxy gerade Mist? Also haben wir ein Interesse, diese IP-Adressen zu speichern. Und genau da kommt die Abwägung ins Spiel. Dürfen wir IP-Adressen speichern, obwohl eine Privatnutzung erlaubt ist? Oder dürfen wir es nicht, weil sie erlaubt ist? Das geht auch weiter, nicht nur bei IP-Adressen, es geht bei Mails. Geschäftsführer zum Beispiel müssen ihre Mails dauerhaft speichern lassen, archivieren lassen, weil jede Aussage, die die treffen, letztendlich bindend ist, dafür sind sie Geschäftsführer. Gilt dies auch für normale Mitarbeiter? Heißt das, wenn zum Beispiel das Archivprogramm nur generell alles speichern kann, heißt das, dass alles gespeichert werden darf? Oder heißt es das nicht? Und wenn ja, wie lange? Und da muss dann eine Abwägung stattfinden, wo gesagt wird, okay, wir finden jetzt eine Kompromisslösung, eine Regelung, mit der alle Leute leben können oder wo zumindest dokumentiert ist, warum so gespeichert wird. Die schwächste Möglichkeit, Daten zu sammeln, nenne ich in dem Fall kritische Daten, weil es keine gesetzliche Vorgabe gibt, diese Daten zu speichern, sondern weil der entsprechende Mitarbeiter oder die Person, über die die Daten gesammelt werden, hier einwilligen müssen. So wie bei der gesetzlichen Vorgabe ist das eine freiwillige Sache. Es muss eine gute bis sehr gute Begründung vorhanden sein, warum diese Daten gespeichert werden sollen, aus Sicht der Firma. Und der Mitarbeiter muss diesem zustimmen. Er muss das freiwillig tun und er darf, wenn er nicht zustimmt, dadurch keinen Nachteil haben. Das heißt, wenn man in so einer Situation ist, wird es für die Firma schwierig, wirklich zu begründen, warum die Daten gespeichert werden müssen. Es gibt Situationen, wo das notwendig ist. Ich habe es erlebt bei einer Firma, wo Gesprächsaufzeichnungen zwingend notwendig sind, weil die teilweise vertragsähnliche Texte dann dort sagen, also Telefongespräche aufzeichnen müssen. Und da gab es wirklich die Diskussion, muss alles aufgezeichnet werden oder nicht. Dort ist es dann so gelöst worden, dass die Mitarbeiter jedes Mal, wenn nicht ein dienstliches Gespräch geführt wurde, vorne selber gesagt haben, dieses Gespräch wird aufgezeichnet, also zu den entsprechenden Gesprächspartnern, um diese zu informieren. Aber da gibt es immer wieder große Diskussionen und die Firma hat natürlich ein Interesse daran, diese Sachen aufzuzeichnen. Der Mitarbeiter eventuell nicht, aber dem wird dann, denke ich mal, auch gesagt, inzwischen gibt es Handys, dann kannst du auch ausweichen. Möglichkeiten gibt es immer, aber es muss halt diskutiert werden letztendlich. Ehe ich das vergesse, gibt es irgendwelche Fragen? Dann einfach Zwischenfragen. Ja?
Zu der IP-Speicherung im Proxy, das könnte man ja auch dann in dem Fall machen, wenn das Problem auftritt, dann halt einführen.
Kann man machen, ist auch eine Möglichkeit. Also wir sind gerade am Überlegen, ob wir da nicht die IP-Adressen speichern, sondern die Abteilung, in der quasi die gerade surft, sodass da die Anonymität erstmal gewährleistet ist. Und erst wenn wirklich ein Problem auftritt, das reproduzierbar ist, dann wird auf die IP-Adresse zurückgegriffen, beziehungsweise meistens reicht ein Anruf, um zu sagen, da ist irgendwas kaputt, dann reicht es schon im Proxy selber zu schauen, ob es Probleme gibt. Da muss nicht auf die IP-Adresse zurückgegriffen werden. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wo gespeichert wird, meistens von den Administratoren einfach, weil es Standardeinstellungen sind und nicht weiter nachgedacht wird, aber das wird dann halt hinterfragt. Und bei uns wird es gerade gelöst dadurch, dass gesagt wird, die Gruppe wird gespeichert, aber nicht die IP-Adresse des Rechners. Ja? Rein gesetzlich es geht darum, dass bei einer Firma private Nutzung explizit erlaubt ist und wie es da mit der Archivierung von Mails aussieht. Da hast du generell ein großes Thema, weil du es eigentlich nicht darfst. Der Gesetzgeber sieht vor, dass jede Mail, die reinkommt, erstmal als privat anzusehen ist. Das heißt, noch nicht mal die Administratoren dürfen reinschauen, weil das ist seine Privatsphäre. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Die teuerste ist, einen zweiten Mail-Server aufzusetzen, der explizit für private Mails da ist. Die günstigste Möglichkeit wäre zu sagen, hier, wir kaufen euch bei GMX, sagen wir mal, einen Firmen-Privat-Mail-Server ein für paar 20 Euro oder so und den könnt ihr alle nutzen über den Proxy, indem ihr einfach das Web-Gateway nutzt.
Ja, weil ich habe jetzt auch schon Produkte gesehen, die halt die Archivierung aller Mails erlauben und gleichzeitig die Rücksicherung dann halt nur durch den jeweiligen oder nur in das Mailfach des jeweiligen Mitarbeiters. Ist das gesetzlich überhaupt machbar? Also Einblick in das Archiv Ne? Natürlich hat der Administrator im Zweifelsfall eine Möglichkeit, da voll reinzuschauen. Im Zweifelsfall auch nicht über dokumentierte Funktionen der Software oder sonst irgendwas. Aber sagen wir, die Möglichkeit gibt es für den Admin nicht. Wäre das dann gesetzlich begründbar? Also kann man das dann so machen?
Also ich kenne es eher so, dass gesagt wird, oder dass in der Firma gesagt wird, es gibt einen Ordner privat, dort steckt ihr bitte eure privaten Mails rein. Mhm. Und dieser Ordner wird nicht mit archiviert.
Okay.
Das ist die Version, die ich kenne, weil dann gesagt wird, okay, zwei Tage nachdem quasi Mail-Eingang war, wird es archiviert. Du hast zwei Tage Zeit, deine Mails anzuschauen und die privaten wegzusortieren. Zusätzlich gibt es quasi eine Betriebsvereinbarung, in der du unterschreibst, dass du mindestens einmal pro Tag deine Mails anschaust, einfach um sicherzustellen, dass auch wirklich die Mails dann im Zweifelsfall sortiert werden, und das war's. Wenn die Software gut genug, also das Einfachste ist natürlich eine Einwilligung zu machen, in der du einfach dem Mitarbeiter sagst, so schaut's aus, wir müssen archivieren, und dann muss er halt schauen, wie er dann mit den Mails umgeht. Wenn du einen Betriebsrat hast, kannst du eine Betriebsvereinbarung machen und sagen, wir als Geschäftsführung wollen, dass gesichert wird, der Betriebsrat stimmt zu das. Und dann wird halt gesagt, okay, wir müssen das mit einem privaten Ordner machen, und dann ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn du keinen Betriebsrat hast, musst du mit allen Mitarbeitern letztendlich reden. Dann kommst du wieder zu der Einwilligung.
Okay.
Da hinten war noch eine Frage.
Ich wollte noch mal eben kurz auf die speichernde IP-Adressen im Proxy-Server eingehen. Mhm. Und zwar habe ich da neulich von der Astaro, die haben ein Astaro Security Gateway, eine Firewall mit Proxy-Lösung, allen drum und dran. Und die haben das so gelöst, die speichern die IP-Adressen verschlüsselt. Der Schlüssel selber ist nur mit einem Vier-Augen-Prinzip, das heißt von zwei Personen, die ihr Passwort eingeben müssen, zu entschlüsseln. Somit kann der Administrator sich angucken, was ist denn da passiert, kann aber nicht zurückschließen, wer es war. Wenn dann irgendwas vorgefallen sein sollte, dann muss immer noch ein Zweiter mit hinzugezogen werden, der sein Kennwort mit eingibt. Die Lösung finde ich persönlich recht gut im Vergleich.
Ja, die Lösung gefällt mir, klingt zumindest ganz gut. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie groß der Schlüssel ist, mit dem verschlüsselt wird, aber egal.
Das müsste man sich dann im Timer angucken.
Komm ich später,
falls da irgendjemand Interesse dran haben sollte, kann sich bei mir mal melden. Ich habe Kontakt zu Astaro.
Ich habe auch später noch eine Variante bei Datenbanken, wo ich das ein bisschen erzähle, wie es dort läuft. Aber es ist immer gut, die Daten erstmal auch gerade solche sensitiven Daten zu verschlüsseln oder so zu speichern, dass nicht nur eine Person drankommt. Das ist normal. Irgendwann komme ich doch noch weiter, den Vortrag zu halten. Nee, ist völlig okay.
Ich habe noch eine kurze Frage. Wie du einschätzt, wo unsere Verantwortung beginnt und wo sie aufhört. Konkretes Beispiel, ich arbeite in einer Firma, die bietet Application Server an, und unsere Kunden kommen an und liefern irgendwelche Applikationen, die werden in diesen Application-Server installiert, sind allerdings nur sehr unvollständig dokumentiert. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, was die Dinger tun. Wie sehr müssten wir darauf dringen, dass wir jetzt erfahren, was wird da überhaupt gespeichert, wie wird es gespeichert, welche Sicherungsmaßnahmen werden getroffen? Aus unserer Sicht sind diese Applikationen in erster Näherung eine Blackbox.
Wenn sie für euch eine Blackbox sind und ihr keine explizite Auftragsdatenverarbeitung macht, sondern nur die Applikationen für die hostet, dann bleibt es eine Blackbox.
Okay.
Es sind nicht eure Daten, es sind die Daten der Kunden, und die Kunden müssen dafür sorgen, dass die Daten korrekt sind, weil ihr nicht selber die Verarbeiter der Daten seid. Ihr seid weder die Erheber noch die Verarbeiter. Hm? Zur Auftragsdatenverarbeitung komme ich nachher bei der Novellierung nochmal zu. Aber ansonsten, solange es eine Blackbox ist und ihr keinen Auftrag habt, da reinzuschauen, die Applikation zu monitoren oder den Datenfluss zu monitoren, ist das unkritisch.
Prima, danke dir.
So, eine kleine Zusammenfassung. Wir wissen jetzt also um den Wert der Daten an sich. Was ich letztes Jahr schon ein bisschen erklärt habe, ist, dass es für die Daten immer eine Zweckbindung gibt, wenn sie gesammelt werden sollen. Das heißt, bevor die Daten gesammelt werden dürfen, muss schon klar sein, welche Daten werden gesammelt, warum und wie damit verfahren werden soll. Das Ganze nennt sich dann Verfahrensliste. Diese muss dann entweder mit dem Datenschutzbeauftragten oder dem Innenministerium des entsprechenden Landes abgestimmt werden oder dort hinterlegt werden, weil letztendlich jede Person nach so einem öffentlichen Verfahrensverzeichnis fragen darf, um zu sehen, was passiert eigentlich mit meinen Daten, die intern sind. Eine weitere Nutzung der Daten, also abgesehen von dem, was in dem Verfahren beschrieben ist, ist nicht erlaubt. Also die Fachabteilung kann nicht hingehen und kann sagen, wir haben die Daten ja schon da, Also machen wir noch Statistik 2, 3, 4 und 5 dazu, sondern es darf nur Statistik 1 gemacht werden, solange diese vor dem Erheben der Daten definiert wurde. Gehört es direkt dazu?
Ja.
Nein. Die Verfahrensliste gibt es schon seit 71, seitdem das erste Datenschutzgesetz gilt. Der Knack. 4. Das gehört zu den ganz allgemeinen Geschichten, die weder nicht die öffentliche und nicht öffentliche Stellen machen müssen. Die Verfahrensliste ist das, was dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder behördlichen Datenschutzbeauftragten übergeben wird, wenn personenbezogene Daten gesammelt werden sollen. Also nicht er geht zu den Leuten hin, sondern sie müssen zu ihm kommen und ihm diese Verfahrensliste geben. Er überprüft das Verfahren, guckt, ob es besonders sensible Daten sind, ob die Daten an Drittstaaten oder EU-Länder weitergegeben werden sollen, ob eine Auftragsdatenverarbeitung stattfinden soll, überprüft quasi den rechtlichen Rahmen dieser Verarbeitung und fügt es in sein öffentliches Verfahrensverzeichnis mit ein. Das Verfahrensverzeichnis ist ein Extrakt aus den gesamten Verfahrenslisten und kann auch angefordert werden von wirklich jedem. Da steht dann nicht genau drin, was mit den Daten passiert, aber eine grobe Übersicht. Generell muss man sich zumindest als Administrator immer wieder mal vorhalten, Datensparsamkeit ist das Wichtigste, was man haben kann und sie ist wichtiger denn je. Wie man an der Bundesregierung sieht, die durchaus gerne mal sammelt, wird auch gerne gesammelt und später mal geschaut, ob man die Daten anders verwerten kann, wie zum Beispiel bei den Mautgeschichten. Deswegen sollten wir immer erst die Frage stellen, müssen wir diese Daten überhaupt sammeln? Brauchen wir sie wirklich in der Form, in der sie jetzt gesammelt werden sollen? Man sollte versuchen, möglichst wenig Daten zu sammeln. Wenn ich nur ein Drittel der Daten, die quasi reinkommen, brauche, um die Auswertung zu machen, dann sollte ich den Rest von vornherein gleich wegschmeißen oder erst gar nicht überhaupt erheben. Ich brauche gesetzlich eine gute Begründung für das Sammeln der Daten. Zu sagen, weil ich sie gerade da habe, ist nicht gut. Zu sagen, ich habe ein Vertragsverhältnis mit den Personen, die ich jetzt zum Beispiel da überprüfen will, das ist hervorragend, weil da gibt es dann eine Grundlage für. Ganz wichtig, was auch viele, zumindest Fachabteilungen, vergessen, ist es möglich, die Daten zu verarbeiten, wenn sie pseudonym oder anonym sind. Pseudonym heißt, dass einfach quasi der eine Wert, der auf die Person beziehbar ist, verschlüsselt wird, und zwar eindeutig, sodass im Zweifelsfall zurückgeschlüsselt werden kann. Oder anonym heißt, es ist überhaupt nicht mehr möglich, auf eine Person zurückzuführen, diese ganzen Geschichten. Das ist für den Datenschützer das Beste, weil dann sind die Daten nicht mehr personenbezogen und damit kann gemacht werden, was man will. Typisches Beispiel, in einer Firma werden alle IP-Adressen der Firmenrechner mit einem X versehen, statt der richtigen IP-Adresse. Ab dann ist es für Marketing oder für die Fachabteilung immer noch gut, Statistiken über, sagen wir mal, Web-Traffic zu machen, aber man kann nicht mehr sehen, wer da wirklich welchen Traffic gemacht hat oder auf welche Webseiten er gegangen ist. Und was ich zumindest als unsere Aufgabe sehe, ist auch das Löschen von Daten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das wird gerne auch von Fachbereichen vergessen. Man könnte sie ja irgendwann in 3 Jahren nochmal brauchen, die Daten. Diese gesamten Sachen, das Aufnehmen der Daten, das Verarbeiten der Daten, das Verfügbarstellen von Daten, muss letztlich durch sogenannte technisch-organisatorische Maßnahmen gelöst werden. Diese technisch-organisatorischen Maßnahmen werden auch so im § 9 vom Bundesdatenschutzgesetz genannt. Das ist sehr allgemein gehalten. Da steht einfach nur drin, es muss technisch-organisatorische Maßnahmen geben, die dafür sorgen, dass die erhobenen Daten geschützt werden. Weiteres regelt ein Anhang. Im Anhang steht dann sowas wie ein Maßnahmenkatalog drin, der als Mindeststandard zu sehen ist. Der Gesetzgeber hat es damals sehr einfach gehalten und einfach nur gesagt, es braucht diese technisch-organisatorischen Maßnahmen und hat das nicht weiter spezifiziert, was insofern sehr gut ist, dass das trotz allem für alle Techniken, für alle Medien, die wir jetzt haben, immer noch gelten kann, weil man es immer noch darauf umsetzen kann. Da gibt es dann diese 8 Anforderungen. Es gibt die Zutrittskontrolle. Es muss geregelt werden, wer überhaupt in die Nähe von Rechnern kommen darf. Darf jeder Mitarbeiter an irgendeinen Rechner der Administratoren zum Beispiel ran? Eine Zugangskontrolle. Wer kommt überhaupt in die Räume, wo die Rechner stehen? Zugriffskontrolle ist dann, wer kommt an die Daten ran? Von der Applikation her zum Beispiel, sprich irgendein Login zu der Applikation. Eine Weitergabekontrolle heißt, wer darf, wie wird dafür gesorgt, dass bei einer Weitergabe der Daten, zum Beispiel an einen Auftraggeber, die Daten nicht verändert werden oder dass sie im Zweifelsfall gelöscht werden, wenn jemand Unbefugtes diese Daten bekommen hat. Eingabekontrolle heißt, wer sorgt dafür, dass wirklich nur bestimmte Personen, autorisierte Personen, diese, die Daten eingeben dürfen und nicht irgendwo Fremddaten noch reinkommen, aus Versehen. Auftragskontrolle hat was mit der Auftragsdatenverarbeitung zu tun, wo sichergestellt werden muss, dass das, was der Auftraggeber vorgibt, was mit den Daten passiert, dass auch nur das mit den Daten passiert. Also sprich, wenn er sagt, die Daten sollen aggregiert werden nach Postleitzahlen, dann darf auch nur das passieren. Dann darf nicht eine Aggregierung nach Stadt, nach Städten gemacht werden. Ich gehe mal ein paar vor. Da. Bei der Auftragsdatenverarbeitung wurde bei der Novellierung darauf geachtet, dass in den Verträgen, die mit den Auftragnehmern gemacht werden oder Auftragsdatenverarbeitern, dass dort drin steht, was mit den Daten passiert. Mehr darf der Chef dann auch nicht machen, weil dann verstößt er gegen diesen Vertrag und auch gegen das Gesetz. Also, steht ganz am Ende. Komme ich nachher. Also Auftragskontrolle, da gibt es im Zweifelsfall wirklich eine Notwendigkeit zu prüfen, wird mit den Daten auch nur das gemacht, was gemacht werden soll. Verfügbarkeitskontrolle ist sowas wie Disaster Recovery. Was wird gemacht, damit die Daten wirklich vorhanden sind, damit sie verfügbar sind, auch wenn eine Festplatte kaputt geht, wenn das Rechenzentrum abbrennt, was auch immer dann als Desaster gesehen wird. Es muss entsprechende Maßnahmen geben, dass die Daten entsprechend geschützt werden. Und Chinese Wall System heißt, dass selbst wenn die Daten, die man schon hat, für zwei verschiedene Aufträge benutzt werden könnten, das dürfen sie nicht und es muss dafür gesorgt werden, dass, wenn es einen zweiten Auftrag mit denselben Daten gibt, dass diese Daten dann nochmal übertragen werden. Das heißt, die Daten dürfen nicht für zwei verschiedene Zwecke verwendet werden. Und bevor eine Firma anfängt, personenbezogene Daten zu verarbeiten oder eine Behörde bei öffentlichen Stellen, müssen diese technisch-organisatorischen Maßnahmen schon fixiert sein schriftlich. Sie müssen ausgearbeitet sein und die müssen vorliegen. Letztendlich sind sie die Grundlage, um einen Prozess überhaupt zu definieren, der Daten verarbeitet, weil darauf dann zurückgegriffen wird. Es wird gesagt, aufgrund der technisch-organisatorischen Maßnahmen speichern wir die Daten auf Bändern für 2 Jahre. Damit ist die Verfügbarkeit garantiert. Aufgrund der technisch-organisatorischen Maßnahmen werden die Daten automatisch nach 3 Jahren gelöscht oder solche Sachen. Das wird alles in den Verfahrenslisten mit aufgeschrieben und diese greifen quasi zurück auf die standard-technisch-organisatorischen Maßnahmen. Außer es gibt spezielle Voraussetzungen, wie zum Beispiel bei medizinischen Daten, wo dann gesagt wird, abweichend von den bisherigen organisatorischen Maßnahmen machen wir Folgendes. Aber diese generellen Standardmaßnahmen müssen definiert sein, bevor überhaupt Daten gesammelt werden. Gibt es in vielen Firmen eher als gelebte Maßnahmen, aber meistens nicht als definierte. Also nirgendwo schriftlich festgehalten. So kenne ich es zumindest bei den Firmen, in denen ich öfters war. Die Firma, wo ich jetzt bin, die macht es. Die hat einfach festgestellt, wir müssen es machen, sonst weiß eh keiner mehr. Also da die Fachabteilungen immer eine andere Vorstellung haben von dem, was gespeichert wird, als die Administratoren. Die Fachabteilungen wollen alles möglichst lange, die Administratoren 2 Jahre oder 3 Jahre. Musste irgendwann so ein Standard mal festgeschrieben werden. Und damit wurde das quasi dann gleich mit erschlagen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit sehen, wer auf die Daten zugreifen darf, gerade mit Zugriffskontrolle und Ähnliches, fragt man sich natürlich, was dürfen Administratoren dann überhaupt noch tun? Ja, sie dürfen die Daten sich anschauen. Sie dürfen die Daten auch sich näher anschauen, weil das zu ihrer Aufgabe gehört, weil sie dafür zuständig sind, die Maschinen am Laufen zu halten, die Daten verfügbar zu halten und dafür zu sorgen, dass diese auch zugreifbar sind. Wir müssen also letztendlich Zugriff auf diese Daten haben. Wir dürfen sie nicht verarbeiten, wir dürfen nicht daraus Statistiken erstellen oder so, aber wir dürfen darauf zugreifen, wir dürfen Debugging machen. Das heißt letztendlich, dass wir Zugriff auf die Rohform der Daten haben. Deswegen dürfen wir aber nicht diese Statistiken erstellen. Das muss der Fachbereich selber machen. Die Zweckbindung gilt trotzdem. Das heißt, wir dürfen nicht einfach mal irgendwas machen, auch wenn der Fachbereich das will. Und es gibt inzwischen einige Firmen, die, so wie Astaro, dafür sorgen, dass die Administratoren weiterhin den direkten Zug haben, aber nicht mehr die Fachinhalte quasi sehen können. Astaro ist ein Beispiel, das zweite ist Oracle, die eine Version ihres Datenbanksystems anbieten, wo die Daten innerhalb der Datenbank verschlüsselt werden. Und zwar mit einem Schlüssel, den die Fachabteilung kennt, aber nicht mehr die Administratoren. Die Administratoren sehen, in der Spalte ist irgendein Inhalt. Sie können sagen, die Spalte hat, sagen wir mal, nur Zahlenwerte, aber mehr nicht. Das ist natürlich eine sehr schöne Umsetzung dieses Datenschutzprinzips, weil damit sichergestellt wird, dass nur die Fachabteilung an die Daten selber rankommt. So, da gab es jetzt zwei Fragen. Ja.
Wie ist das, wenn so der Administratorenjob übergeht in alles andere? Also ich arbeite für eine Frauenbeauftragte und da mache ich halt alles unter anderem auch Statistiken und was erstellen.
Also wenn man ein Mädchen für alles ist. Das kommt darauf an, die Frage ist, welchen Job ich quasi gerade ausführe, wenn ich Daten verarbeite. Das kommt ganz darauf an. Wenn ich Mädchen für alles bin, kann ich ja rein theoretisch alles machen. Aber ich habe, wenn ich zum Beispiel diese Statistiken erstelle, einen Auftrag von der Frauenbeauftragten, dass ich diese Statistiken erstellen soll. Dann muss die Frauenbeauftragte als Datenbesitzer oder Datenverantwortliche erstmal dafür sorgen, dass diese Statistik überhaupt erstellt werden darf. Du darfst natürlich fragen, ob diese Zweckbindung da ist und dann darfst du die Statistik erstellen. Du kannst dich schlecht weigern, wenn du nicht genau weißt, ob die Daten dafür nicht gesammelt wurden. Wenn es anonyme Daten sind, ist sowieso alles möglich. Du kannst nachfragen, aber letztendlich führst du ja in Anführungsstrichen nur einen Job aus. Wer verantwortlich ist, ist einerseits der Datenverantwortliche im Sinne von der die Erhebung in Auftrag gegeben hat oder Geschäftsführer oder Ähnliches. Also letztendlich Management.
Ja? Wenn ich jetzt eine Fehlerauswertung machen will, bevor ich anfange zu loggen oder eine Statistik zu erstellen, vorher eine Einwilligung abholen?
Wenn ich Debugging machen will, ob ich eine Einwilligung abholen will? Nein, weil es dir in dem Fall nicht darum geht, eine Person herauszufinden, sondern um das Problem zu lösen. Das meinte ich vorhin mit, was dürfen Administratoren? Sie dürfen sehr viel, weil es zu ihrem Job gehört, diese Fehler zu finden. Es sollten allen Leuten bewusst sein, dass du diese Möglichkeiten hast. Rein technisch kannst du so tief gucken. Und den Fachabteilungen ist es meistens egal, weil die einfach der IT dann vertrauen und sagen, die werden schon keinen Mist bauen. Du musst dafür nicht explizit eine Einwilligung abholen, weil es gehört zu deinen Aufgaben. Und es gehört zu deinen Aufgaben innerhalb der Firma, solche Probleme zu finden. Und dann darfst du für diese, das ist quasi auch eine Zweckbindung, für diese Aufgabe darfst du es. Du darfst die Daten dann nicht weiterverwerten. Du darfst nicht hingehen und sagen, du hast aber da, sagen wir mal, dir 2 Stunden lang Bild angeschaut oder sowas. Das geht nicht. Aber wenn du einen konkreten Verdacht hast, dann darfst du solche Sachen machen. Ja?
Zwei Fragen. Einmal, was mache ich als Administrator, wenn ich sehe, es werden
Also die erste Frage ist, was ist, wenn Daten gesammelt werden, die unnötig sind? Dann würde ich mit meinem Chef sprechen und fragen, warum werden diese Daten gesammelt? Ist das notwendig? Und es gibt dann 2 Möglichkeiten. Entweder du argumentierst mit, das macht uns die Platte voll, das brauchen wir alles gar nicht, können wir dann nicht mit weniger auskommen. Oder wenn du eher auf Konfrontation gehen willst, dass du halt wirklich datenschutzmäßig ist das ungeschickt. Oder du gehst, falls ihr einen habt, einen zum Datenschutzbeauftragten und fragst ihn, ob das so sinnvoll ist. Was ich bei uns merke, ist, je mehr ich die Leute sensibilisiere, umso mehr fragen sie nach. Und zwar positiv. Das heißt, die gehen zu ihren Chefs und fragen, brauchen wir diese Daten überhaupt? Oder kommen zu mir, fragen so nach und dann findet man meistens eine Lösung dafür. Wenn man sieht, dass jemand, sagen wir mal, unbefugt irgendwas macht mit Daten, kommt drauf an. Erstmal ist die Frage, durftest du das überhaupt rausfinden? Das wird natürlich als erste Frage zurückgefragt. Als Datenschützer kann ich dann einfach sagen, ja, ich darf. Weil ich dann einem konkreten Verdacht folge. Ansonsten auch wieder mit Chef darüber reden, ob es eventuell solche Regelungen schon gibt. Weil vieles, was mit einem, sagen wir mal, ungeschriebenen Gesetz gemacht wird, muss halt entweder geregelt worden sein oder spätestens dann geregelt werden. Dass man den Leuten auch sagen kann, nicht nur du hast gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen, sondern wir haben Regelungen so. Das ist zwar ein Heidenaufwand und macht überhaupt keinen Spaß, so viel Formalismus zu machen, aber manchmal ist es notwendig. Dann hast du die Zweckbindung verlassen. letztendlich, weil du willst ja herausfinden, was der Proxy an Mist baut. Du kannst natürlich dem YouTube-Link folgen und sagen, okay, ich gucke mal, was der angeschaut hat, damit ich rausfinde, ob das eventuell das Problem sein kann. Wenn du dann ungeschickte Sachen siehst, sagen wir mal ab 16 oder sowas, dann würde ich das ganz schnell vergessen oder nur sagen, okay, der YouTube-Link funktioniert und den Rest vergessen. Wenn es mehr in die Hinsicht, wenn es, sagen wir mal, sehr eindeutige Sachen gibt in der Hinsicht, würde ich irgendwann zur Personalabteilung oder so gehen oder irgendeine Vertrauensperson dazu holen, die eventuell mit dem einen Menschen reden kann, weil das ist nicht deine Aufgabe. Dann ist die Zweckbindung egal. Aber wenn es eh anonymisiert ist, kannst du auch sagen, wir machen jetzt eine Rundmail, in der wir darauf hinweisen, dass das Besuchen solcher Links nicht erlaubt ist. Dann kriegen das alle. Du weißt nicht, wer es war. Derjenige fühlt sich angesprochen und das war's. Also so Möglichkeiten gibt es dann immer. Der letzte große Punkt, ja, ich bin noch gut in der Zeit. Seit 1. September 2010 gibt es die Novellierung des Datenschutzgesetzes. Da gibt es einige Neuerungen oder Änderungen. 1.9. war quasi die erste große Umsetzung. Die nächste passiert am 1. April 2010. Und die letzte kommt jetzt am 11. Juni, soweit ich weiß. Ich habe einfach mal einige Sachen da rausgezogen, von den vielen Neuerungen, die es gibt. Ich habe einige Sachen komplett rausgelassen. Einfach um zu zeigen, was sich seitdem an großen Sachen geändert haben. Ich kann jetzt nicht genau abschätzen, was die Änderungen rein juristisch bedeuten, weil ich bin kein Jurist. Aber ich wollte zumindest mal ein bisschen aufdecken, was da gekommen ist. Das Wichtigste für mich persönlich, für jeden, der Datenschützer sein will, er hat einen neuen Status. Er ist einem Betriebsrat ähnlich gestellt. Er hat einen Kündigungsschutz. Er kann nicht mal eben von seinen Aufgaben entbunden werden. Das heißt, der Wert eines Datenschutzbeauftragten innerhalb einer Firma wurde aufgewertet. Die Firma kann einen lästigen Datenschutzbeauftragten nicht einfach loswerden und hoffen, dass sie ihn durch einen externen einfach ersetzen können, sondern er wurde gestärkt. Das finde ich ein durchaus wichtiges Signal gegenüber den Mitarbeitern und auch vom Gesetz her gegenüber den Arbeitnehmern, um zu zeigen, Datenschutz soll wichtiger werden. Pseudonymisierung und Anonymisierung wurde forciert. Es wird quasi mehr darauf hingewiesen oder darauf eingewirkt, dass Daten möglichst früh anonymisiert oder pseudonymisiert werden. Dass quasi schon sehr früh gefragt wird, kann man die Daten verwenden, indem man die personenbezogenen Sachen weglässt und trotzdem weiter zum Beispiel zu Statistiken verarbeiten kann. Was natürlich für den Datenschutz viel besser ist, weil dann gibt es weniger Probleme. Und das ist letztendlich im Gesetzestext nur eine Umformulierung, aber ich finde sie durchaus passend, weil sie halt sagt, nicht nur so, ihr könnt ja mal irgendwann pseudonymisieren, sondern möglichst früh schon gesagt wird, guckt mal, dass ihr es machen könnt. Die Rechte des Betroffenen, Betroffener ist derjenige, dessen Daten gesammelt werden, die wurden verstärkt. Erstens, also dass der Betroffene bei der entsprechenden Stelle nachfragen kann nach seinen Daten, ist schon normal gewesen. Jetzt wurde explizit darauf hingewiesen, dass auch geantwortet werden muss. Also ich kann nicht sich 4 Wochen hinsetzen, warten und dann sagen, wir haben keine Daten, sondern es muss wirklich eine glaubhafte Antwort kommen. Und er darf einerseits nach der Art der Daten fragen, die gespeichert wurden, aber auch an wen sie geschickt wurden. Wer bekam diese Daten zusätzlich geliefert? Was auch drinstehen muss, was ich jetzt hier drin noch nicht habe, sondern später, ist, wo die Daten herkommen. Wurden sie bei einer Postkartenaktion gefunden? Wurden sie aus irgendwelchen Maillisten oder so genommen? Das muss alles mit quasi übermittelt werden können. Ja? Zeitnah. Also es gibt keine spezielle Frist, in der es geregelt werden muss. Aber ich denke mal, wenn man da ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang keine Antwort kriegt, kann man inzwischen die Presse einschalten und sagen, hier Leute, die Firma tut nichts. Und das regt inzwischen durchaus auch Interesse dann. Auftragsdatenverarbeitung wurde komplett umstrukturiert, in dem Sinne, dass jetzt nicht nur gesagt wird, der macht für uns Auftragsdatenverarbeitung, sondern es muss im entsprechenden Vertrag schon drinstehen, welche Daten werden verarbeitet, mit welchem Ziel, wie lange dürfen sie gespeichert werden, wer hat darauf Zugriff und wer darf diese Daten im Zweifelsfall einsehen. Das muss im Vertrag selber schon drinstehen, der natürlich von beiden Seiten dann unterschrieben werden muss. Es müssen auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen dort drinstehen, die vorher, also jede Firma kann ja für sich definieren, wie sie sein sollen. Aber der Auftraggeber muss schon definieren, wie es für ihn sein soll. Und, was ich auch sehr wichtig finde, der Datenschutzbeauftragte der auftragenden Firma darf den Auftragnehmer besuchen und diese Maßnahmen überprüfen. Das heißt wirklich, dass er einmal pro Jahr dann zu dieser Firma fährt, dort mit den Leuten redet, dort die Maßnahmen sich anschaut, eventuell auch Stichproben macht und überprüft, ob das, was vertraglich festgehalten wird, auch wirklich gemacht wird. Das heißt letztendlich, als SIM-Administrator, es kommt irgendwann einmal im Jahr kommt einer vorbei und schaut, was ich tue. Ob das, was ich tue, das ist, was der haben will. Ja. Im Gesetz steht muss.
Da stellt sich mir zum Beispiel die Frage, wenn ich bei einem Mobile-Service.
Ich weiß nicht, wie die das lösen. Amazon hat ja eine Filiale in Deutschland, das heißt, da kann man hingehen. Ob das viel bringt, weiß ich jetzt nicht.
Dann kann sich ja grundsätzlich bei Amazon zum Beispiel sagen, ich möchte nur auf Servern liegen innerhalb der EU.
Ich weiß nicht, wie es dort gelöst wird. Es gibt halt das Gesetz, was das vorschreibt. Wie es umgesetzt wird, dann zum Beispiel bei Amazon, kann ich nicht sagen. Kannst ja mal bei Amazon anfragen. Nach dem Motto, ich bin Datenschutzbeauftragter, ich habe bei euch Webservices, ich möchte mal sehen, wie ihr das macht. Rein theoretisch müssten die das machen. Die müssten dir irgendeine Möglichkeit geben. Dort, wo ich es mit meiner Firma zu tun habe, die haben schon gesagt, ja, wir müssen nächstens uns mal treffen in Frankfurt und uns zusammensetzen. Weil die haben wir rechtzeitig angefragt oder früh genug angefragt. Die sitzen in Frankfurt und da wissen wir einfach, die sind da. Da können wir einfach vorbeischauen.
Ja, klar.
Bei virtuellen Firmen wird es halt sehr interessant. Daten für Marketingzwecke. Wer arbeitet in einer Firma, die keine Marketingabteilung hat? Cool, das sind ja viele. Marketingabteilungen wollen immer Daten haben. Wollen sie möglichst lange haben und sie wollen sie für alles Mögliche verwenden. Das ist normal. Die müssen inzwischen auch lernen, dass sie nicht einfach alle Daten verwenden dürfen. Und sie müssen inzwischen lernen, dass sie die Herkunft der Daten angeben müssen. Das heißt, sie können nicht einfach sagen, ich habe hier irgendwo im Internet eine Liste mit 20.000 Mailadressen bekommen, sondern sie müssen sagen, wir haben sie, sagen wir mal, da und da eingesammelt. Wir haben ein Event gemacht, wo wir diverse Leute eingeladen haben oder Schulungen oder so und ihr habt uns eure Adresse gegeben. Sowas muss dann auch mitgespeichert werden. Seit 1. September, wenn möglich auch rückwirkend. Momentan gibt es eine Übergangsregelung, wo gesagt wird, innerhalb der nächsten 2,5 Jahre darf es noch, wenn es die Herkunft nicht gibt, noch ohne Herkunft angegeben werden. Aber in spätestens 2,5 Jahren muss die Herkunft zwingend mit angegeben werden, wenn nach Daten gefragt wird. Das heißt, die müssen von vornherein mitgespeichert werden. Ja?
Eine Frage. Ganz am Anfang meintest du, dass öffentlich bekannte Daten ja gesammelt werden würden. Also, das ist jetzt auch E-Mail-Adressen, die man vor Ort oder so.
Ist halt die Frage, ob das Crawlen nach E-Mail-Adressen legal ist. Das ist immer die typische Frage. Ich persönlich würde sagen, wenn es zum Beispiel so eine allgemeine E-Mail-Adresse ist, die im Kontaktformular von Webseiten drinsteht, dann ist das eine öffentliche E-Mail-Adresse, weil die soll gefunden werden. Das ist die zentrale Ansprech-Mail-Adresse. Bei allen anderen wäre es kritisch. Da kommen wir wieder zur Abwägung. Nach dem Motto, ist das, was ich haben will, nämlich die Mail-Adresse, wichtiger als das Interesse desjenigen, nicht mit Marketingmaterial bemailt zu werden. Wenn du ihnen die Mailadresse gegeben hast, dürfen sie verwenden, sagen wir es mal so rum. Natürlich unterschreibst du dafür. Sie müssen dir dann aber schon sagen, wofür sie die Mailadresse haben wollen. Und du kannst jederzeit dann die Einwilligung zurückziehen und sagen, ab jetzt nicht mehr. Der Knackpunkt ist, sie müssen trotzdem speichern, wann und wie sie dieses Datum bekommen haben. Das war bisher nicht der Fall. Wenn sie nur auf Webseiten steht, nach dem Motto, wenn ihr mich erreichen wollt und nichts klar erkennbar ist, dann hast du recht, darf es nicht verwendet werden. Wenn es aber heißt so, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, um irgendwas mir zu schicken, dann ginge es rein theoretisch. Aber dann muss quasi dann ein Screenshot der Webseite dabei sein, beim Sammeln der Daten, um zu zeigen, der hat indirekt zugestimmt, dass diese Mailadresse benutzt werden soll. Das ist Riesenaufwand, das wird keiner machen. wie auch immer. Wie willst du verhindern, dass die Webseite sich in 3 Tagen ändert und du verweist darauf und die existiert dann nicht mehr? Dann hast du deine Möglichkeit des Beweises, dass das Datum dir gegeben wurde, nicht mehr da. Also musst du es irgendwie speichern. Und das wäre in dem Fall ein Screenshot. So als einfachste. Du kannst es beliebig kompliziert werden lassen. Das ist das Problem. Du musst zweifelsfrei beweisen können, dass diese Person dir diese Mailadresse geben wollte. Und wenn da halt auf der Webseite steht, ihr könnt mich an diese Webadresse damit zu mailen oder zu spammen, wie auch immer, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber das musst du halt irgendwie dokumentieren. Ja, Opt-in ist für Privatpersonen. Bei Firmen hast du üblicherweise normale Vertriebsbeziehungen, sagen wir es mal so rum. Da kannst du Cold Calls machen oder halt entsprechend zuspammen. Aber auch das wird nicht gern gesehen, sagen wir es mal vorsichtig. Möglich ist es. Aber auch dann musst du halt eine angeben, wo du die Mailadresse her hast. Und das muss halt mitgespeichert werden. Scotty? Das kannst du also die Frage ist, ob bei einem Widerruf die Daten gelöscht werden müssen oder ob sie gesperrt werden, mit einem Gesperrt-Flag verzeichnet werden sollen. Das kannst du letztendlich selbst entscheiden, wie du es gerne hättest. Der Knackpunkt ist, eigentlich macht Löschen mehr Sinn, weil die Daten werden gelöscht und sie dürfen nicht weiter in der Zukunft verwendet werden. Und wenn sie nochmal benutzt werden sollen, müssen sie dich ja nochmal nach einer Einwilligung fragen. Und dann kannst du von vornherein sagen, nein, möchte ich nicht. Du kannst natürlich sagen, sperren, dann haben sie die Daten immer noch. Aber beim Löschen sind sie halt wirklich vollständig weg und können in der Zukunft nicht mehr verwendet werden. Wie gesagt, sobald eine Einwilligung notwendig ist, um die Daten zu nehmen, ist eine Löschung sinnvoller. Wenn eine Abwägung stattfindet, ist eine Sperrung sinnvoller, sagen wir es so. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vor, weil ich bin eigentlich schon über der Zeit. Zwei wichtige Sachen bei Datenschutzproblemen. Wenn irgendwie Unbefugte an die Daten kommen, diese verändern können, diese einsehen können, muss sofort die Aufsichtsbehörde informiert werden. Das wurde jetzt, sagen wir mal, verstärkt. Entweder der Datenschutzbeauftragte informiert die Aufsichtsbehörde oder die Firma selber. Und die Betroffenen müssen informiert werden, sobald entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet wurden. Bei einem typischen Fall, einem Webseiten-Hack, wo personenbezogene Daten sagen wir mal, gesammelt wurden, muss versucht werden, alle Betroffenen davon zu erreichen und zu informieren. Ob das jetzt auf der Webseite ein großes Schild ist, wir wurden gehackt, was man natürlich nicht haben will, oder man weiß die Mailadressen von den Leuten, die quasi mitgenommen wurden und kann ihnen das persönlich per Mail schicken, ist egal, aber sie müssen informiert werden. Das machen zwar Firmen nicht gerne, aber muss sein und finde ich aus Transparenzgründen auch durchaus gut. Steht dabei, sobald geeignete Schutzmaßnahmen da sind. Ich denke mal, eine Schutzmaßnahme, um eine Webseite nicht zu hacken, sollte innerhalb von maximal 6 Monaten grob installiert worden sein. Und wenn es nur irgendeine Web Application Firewall ist, die wichtigsten Sicherheitslücken von PHP einfach mal rauswirft. Sowas sollte möglich sein und guter Übergang, alles andere ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man das Ganze nicht macht. Und dann kann es teuer werden. Also Datenschutzprobleme sind zwar immer noch nur eine Ordnungswidrigkeit, nicht für Strafgesetzbuch, aber es wird inzwischen schärfer behandelt. Nein, also es gibt den Unterschied zwischen sensiblen und einfachen Daten. Aber der Knackpunkt ist, was damit passiert. Ordnungswidrigkeiten können sein, nicht mögliche Überprüfung einer Datenübermittlung, wenn die Daten einfach mal weitergegeben wurden oder die Möglichkeit besteht, diese weiterzugeben, ohne dass das irgendwo mitgeschrieben wird. Schon das ist ungeschickt. Wenn der Auftrag bei einer Auftragsdatenverarbeitung nicht vollständig formuliert ist, die Juristen lieben das. Die müssen gerade richtig große Musterverträge bauen. Bin ich bei uns in der Firma gerade dabei, mit dem Juristen das zu bauen, damit die Auftragsdatenverarbeiter das richtig machen. Wenn dem Auskunftsverlangen nicht entsprochen wird, richtig. Wenn bei einer Einwilligungserklärung etwas davon abhängig gemacht wird, dass die Einwilligungserklärung existiert, obwohl explizit gesagt wird, das darf nicht passieren. Es darf durch ein Nicht-Einwilligen für die Erhebung von Daten kein Nachteil entstehen. Es darf also keine Abhängigkeit davon geben. Oder wenn es keine Mitteilung an die Betroffenen oder die Datenschutzbehörde gab. Bußgelder wurden verdoppelt. Bisher galt 25.000 bei Euro oder bis zu 25.000 Euro bei einfachen Ordnungswidrigkeiten, bis zu 150.000 Euro bei schweren Ordnungswidrigkeiten. Das wurde jetzt mal eben verdoppelt, um es ein bisschen an die Zeit anzupassen. Wobei unterschieden wird zwischen einfach und schwer. Einfache Ordnungswidrigkeiten, sagen wir mal, ist unsauberes Arbeiten. Es ist ein Fehler in der gesamten Auftragsdatenverarbeitung, aber es ist noch kein Schaden passiert. Und demzufolge wird gesagt, da könnt ihr nachbessern, da ist noch kein Schaden entstanden. Deswegen bleibt es quasi bei einem einfachen Fall. Schwerer Fall ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Daten schon veröffentlicht wurden, verändert wurden, wie auch immer. Dann kann es teuer werden. 300.000 Euro sind auch nicht so ganz ein Pappenstiel für die meisten Firmen. Was ich nicht explizit draufgeschrieben habe, wenn jemand fahrlässig mit den Daten umgeht oder sogar die Daten mit Absicht weitergibt, also sagen wir mal sammelt und sie entgegen der normalen Verfahrensliste weiterverarbeitet oder weitergibt, dann kann es bis zu 2 Jahren Haft dafür geben, weil das ist dann keine Ordnungswidrigkeit mehr. Ist bisher noch nicht passiert, aber kann, also das ist so eine Androhung, sollte entsprechenden Druck machen, dass auch Firmen sich dreimal überlegen, ob sie sowas überhaupt vorhaben. Ja, dann bin ich soweit fertig mit meinem Vortrag. Da wir eigentlich schon über der Zeit sind, würde ich sagen, ich stehe gleich vorne draußen und bin gern noch bereit, Fragen zu beantworten. Also wenn es welche gibt, einfach auf mich zukommen. Schönen Dank.